Seid gegrüßt, liebe Actionfreunde, und herzlich willkommen zu Fratzengeballer, der Podcast für all die Tagträumer dort draußen, die unter Multitasking vor allem verstehen, dass man gleichzeitig sehr gut ballern und flirten kann. Ich bin euer Sergej und an meiner digitalen Seite wie immer der gute
Dominik, noch immer.
nach wie vor unverändert und verbraucht und bester Laune ob unseres heute gewählten Filmes, den wir heute Absolut. Besprechen möchten. Ja. Wir haben der Film, den wir heute besprechen, den habe ich ja so ganz locker flockig, so spontan aus dem Nichts, quasi so aus der Mottenkiste herausgepickt. Weil ich glaube, in 1 Million Jahren wäre der Dominik nicht drauf gekommen, dass ich den Film jetzt wähle, aber ich bin ihm zufällig neulich begegnet und dachte, den muss ich sehen. Und deswegen sprechen wir heute über die kleine verkannte Action-Comedy-Perle Gross Point Blank.
Yes. Yes. Und es ist mir ein Riesenvergnügen, über diesen Streifen zu sprechen, mal nicht über irgendwelche komischen Jackie Chan-Verhunzungen.
Ja, du freu dich mal hier nicht zu früh, denn bei dem Film kommen wir nicht um Jackie Chan vorbei. Kündige ich schon mal an. Doch bevor wir dazu kommen, Cliffhanger, werde ich dir erstmal ein kleines Filmrätsel unterbreiten.
Bitte!
Und zwar, passend zu unserem heutigen Film, den wir besprechen werden, geht es auch in dem Film, den ich dir hier kurz anpreisen möchte, um Auftragsmörder. Zwei, um genau zu sein, nämlich zwei Auftragskiller, die sich beide in dieselbe junge, zierliche Dame verlieben und so ein bisschen miteinander gegeneinander konkurrieren und versuchen, irgendwie das Herz dieser Dame zu erobern.
Okay, das kann Sag ja dir so das ziemlich was. Vieles sein.
Ja?
Ja, mal
Hast
sehen.
Du schon eine Idee?
Mal sehen.
Und erwarte ich das zu abstrakt. Mein Ziel ist ja wirklich schon bei einem Filmquiz nicht es so zu beschreiben, dass man es sofort wissen kann, sondern dass es neugierig macht und man auf jeden Fall noch auf weitere Infos angewiesen ist.
Ja, das ist absolut okay. Ich finde es auch gut, wenn man so einen Film so eine Zwiebel ja auseinandernehmen kann, ja. Und wenn nicht, man das nächste Quiz macht, sage ich dir auch, hey, dieser Film spielt auf Planet Erde. Und dann lasse ich einmal raten, was es genau ist, und dann kommt das schon gut, Sergej.
Battlefield Earth?
Ja, genau. Wunderbares Werk, danke, ja.
Oh, wäre doch auch mal ein Thema. Nein, um den soll es heute nicht gehen, sondern um einen Film, der hierzulande auch in Deutschland zumindest mal lange Zeit oder in der Anfangszeit bekannt war unter dem höchst professionellen, vielversprechenden Titel Ein Mann, ein Mord.
Es darf nicht sein, dass ein Film im Kino so hieß. Das ist ein Verbrechen, ein Frevel, das schaut sich kein Mensch an.
Das würde mich jetzt gleich mal interessieren. Bekommt ihr Schweizer irgendwie dieselben Übersetzungstitel wie wir Deutschen? Übernehmt ihr die einfach? So wie auch die Synchro?
Also passender, was ich das sagen kann, wir haben damals in Basel, wie ich wusste, wir haben zumindest die gleichen Filmplakate von euch übernommen. Das hat zu ganz, ganz großen Missverständnissen geführt, als war es Machete. Als Machete rausgekommen ist, dann stand auf den deutschen Plakaten, ich glaube es war Machete, keine Ahnung, 29. November oder irgend sowas, und wir so, oh geil, das ist ja heute, da gehen wir doch heute ins Kino und schauen Machete, großartig, Nocturne, dachten es gibt Nocturne-Premiere, also mitten in der Nacht, oder? Mhm. Und wir gingen dahin und die so, ja, was wollen Sie hier? Ja, Machete steht ja auf dem Plakat. Aha, Plakat, keine Ahnung, das haben wir erst ab von den Deutschen, das wissen wir nicht. Aha, okay. Also das war damals, zumindest vor 10, 11 Jahren, heute habe ich keine Ahnung mehr.
Aber wie ist das mit Synchro? Übernehmt doch einfach die normale deutsche Synchro, die auch dann für den Schweizer Markt, oder nicht?
Wenn es der 1. April wäre, würde ich dir sagen, nee, da gibt es ein Basler Unternehmen, da wird alles auf Baseldeutsch angesprochen.
Naja, es gibt zumindest so bei den Asterix-Filmen, da gab es ja auch mal die schwäbische Fassung, die bayerische Fassung, das gab es ja dann alles. Und ich könnte mir vorstellen, dass man sich manchmal nehmen sich ja einige Synchronsprecher die Freiheit heraus und packen, machen gern Querverweise auf lokale Prominente. Also wenn du zum Beispiel im Englischen einen Querverweis hast auf irgendeinen Promi, um einen Gag besser funktionieren zu lassen und im deutschsprachigen Raum kennt keiner den Promi, dann musst du halt irgendwie einen Deutschen herholen. Ich glaube, bei 80er-Jahre-Komödien war es tatsächlich so, dass man eher irgendeinen deutschen Promi genannt hat, als den, dass man irgendwie Dieter Bohlen genannt hat, statt irgendwie Larry King oder sowas.
Klaus-Jürgen Wusso, der ist bei Eine schrecklich nette Familie zigmal genannt worden, glaube ich. Oder wenn auch sogar Hannibal Smith vom A-Team zitiert den deutschen Bundestrainer Sepp Herberger. Katastrophal, aber ich glaube, es war ein Football-Trainer im Original. Also das waren diese Blüten der Synchronisation, die man aber irgendwie nicht mehr missen will. Das war eigentlich toll.
Es war eine schöne Zeit damals, aber es muss auch weitergehen. Es ist ja genauso wie früher habe ich auch Absolut. Gerne mal in die Windeln gekackt und damals habe ich es nicht für falsch gehalten, aber heutzutage bist du halt erwachsen geworden und brauchst es nicht nochmal. Was war das jetzt für ein Beispiel?
Sehr schön, Sergej, sehr schön. Danke.
Okay, wie sind wir jetzt überhaupt dahin gekommen? Wir wollten eigentlich über einen Film sprechen. Gross Point Blank heißt der Film eigentlich, nicht yes. Ein Mann, ein Mord, so ein Scheiß. Und entsprechend wurde der Film auch irgendwann wieder, haben sich die Leute irgendwie zurückbesonnen auf den vernünftigen Originaltitel. Wobei, ich sehe schon, wahrscheinlich ist das einfach ein Titel, der im Deutschen nicht sagt, weil was ist Gross Point? Wahrscheinlich auch falsch auszusprechen, weil Gross mit einem E hinten dran, was ist das? Gross Point ist ja eigentlich irgendeine Ortschaft, irgendwo in den USA. Wir müssen jetzt fast mal wieder, wir haben mal wieder nicht richtig recherchiert und nicht geguckt, wo die genau liegt, in welchem Bundesstaat. Das wollen wir gleich mal ändern.
Ich denke, es ist Kalifornien. Also gedreht wurde in Kalifornien zumindest, das weiß ich aber.
Ja, eben, weil die wollten eigentlich in Gross Point drehen, Michigan. Gross Point, Michigan. Und okay. Da haben sie aber nicht die Rechte bekommen, dort vor allem in der Uni oder in der Schule zu drehen. Und deswegen haben die dann in Kalifornien gedreht und lediglich eine Luftaufnahme von dem tatsächlichen Gross Point gemacht. So, aber ja, worin geht's überhaupt in Gross Point? Ganz kurz, ich fasse es mal ganz knapp zusammen. Ein Auftragskiller muss zurück, oder muss nicht, aber wird eingeladen auf die Klassenversammlung. Zu einer Klassenversammlung wird er eingeladen. 10 Jahre später. So kann man es, glaube ich, kurz zusammenfassen und das ist für mich fast schon eine Art, ja, High-Concept-Film. Mehr muss ich eigentlich auch gar nicht wissen. Das ist so wie ein Bus, der nicht langsamer werden durfte. Und okay, klingt cool, will ich sehen. Und genauso, Auftragsmörder muss auf seine Klassenfeier, Klassenreunion, oder wie nennt man das im Englischen?
Class Reunion, glaube ich, oder?
Das ist eine Class Reunion. Ja, genau. Mehr muss ich nicht wissen. Finde ich interessant, muss ich sehen. Geil. Wie ist deine Geschichte mit dem Werk?
Absolut. Ich kam zu diesem Film schon relativ früh. Ich weiß nicht mehr genau, warum es genau der war. Ich wusste aber noch, ich habe John Cusack zum ersten Mal gesehen in Con Air. Das war ja mein erster richtiger Actionfilm im Kino. Wurde aber noch nicht Fan von ihm. Ja, das ist einfach. Ich habe ihn wahrgenommen zum ersten Mal da und stieß dann durch Lesen von Nick Hornby Büchern auf den Film High Fidelity. Der hat mir damals so gut gefallen. Ein Riesenfilm, noch ein Riesenfilm für mich, das Buch auch.
Und schon wieder so ein Beispiel von einem Film, wo ich nicht gewusst habe, dass es auf einem Buch basiert.
Ja, da lernst du mal heute was, hä? Und da habe ich halt versucht, Filme zu sehen von John Cusack und auch irgendwie, weil der Typ so was ganz Spezielles an sich hat. Das ist irgendwie so nicht der typische Dude, der in einem Actionfilm vorkommt. Der wirkt irgendwie ein bisschen gestelzt, ein bisschen
schrullig, nerdig.
Schrullig? Keine Ahnung, das ist einfach ein ganz spezieller Vogel. Wirkt irgendwie auch sau intelligent, belesen, zwischen Outsider, der sich aber wohlfühlt, ein Outsider zu sein, und irgendwie der coolen Socke. Da hat es eine riesen Range, da ist so schwer zu definieren.
Aber ich glaube, ein Punkt, den diese Charaktere verbindet oder den ausmacht, ist so ein bisschen unempathisch. Also er neigt schon gerne zu, Dinge zu sagen oder zu denken oder zu Maßnahmen zu greifen, die eigentlich für andere Beteiligte irgendwie vielleicht nicht wünschenswert sind. Aber er ist dann einer, der doch frei Schnauze irgendwie das sagt, was er denkt und sich dann mal auch mal Ärger einhandelt.
Absolut. Und als ich dann mitbekommen habe, dass eben Cross Point Blank, dieser Film, ich weiß nicht, die VHS, die ich damals gekauft habe, ja, liebe Freunde, bevor Netflix gab es Blu-ray, zuvor gab es DVD und zuvor gab es VHS.
VH was?
Euer Väter fragen, die haben da Pornofilme gehabt damals. Ja, ja.
Ich kenne nur Betamax.
Kann nicht sein, oder? Und diese VHS, die war mir sehr heilig, denn ich habe diesen Film gesehen und war und bin begeistert. Und als Sergei mir diesen Film gepitcht hat für, hey, wollen wir den zusammen besprechen, habe ich sofort gesagt, yes, keine Frage.
Der hat sich gefreut wie ein kleines Kind. Der hat sich so wirklich persönlich an der richtigen Stelle berührt gefühlt, fast schon richtig.
An der richtigen Stelle, genau. Und zwar an meinem wunderschönen Herzen.
Ja, das tue ich oft und gerne, ne? Nachdem ich es zuletzt irgendwie ein bisschen verschandelt habe oder zumindest deine Gehirnwendungen verschandelt habe mit ein paar skurrilen Asia-Werken.
Ich möchte mich herzlich bedanken, Sergei, für die beiden Jackie Chan-Werke, die ich sehen durfte. Und ich werde mich jetzt, glaube ich, für die nächsten 10 Folgen jeweils dafür bedanken, dass du mir das angetan hast.
Ich hab's ja vorausgekündigt, wir kommen auch heute nicht ganz um Jackie Chan vorbei, denn meine Geschichte mit dem Film ist ja die, dass ich erst bewusst auf den Film aufmerksam gemacht wurde, erst dieses Jahr, und zwar durch die wunderschöne Interviewreihe von Scott Adkins.
Ja,
ja. Das aber jetzt genau zusammen?
Die Folge habe ich nicht gesehen. Ich habe da ein bisschen abgehängt, muss ich sagen. Ich habe einfach das nicht mehr so auf dem Radar gehabt. Ich muss da mal alles nachholen vom Adkins. Nicht alles, ich habe ein paar gesehen und das war alles super gut. Aber Urquidez habe ich noch nicht auf dem Schirm gehabt, muss ich sagen.
Ja, es geht um Benny the Jet Urquidez. Das war für mich der Dreh- und Angelpunkt, weshalb ich auf den Film aufmerksam gemacht wurde. Da wurde unter anderem nämlich eben auch über Gross Point Blank gesprochen. Benny Urquidez, wer ihn nicht kennt, der ist bekannter Martial-Arts-Künstler, der war in den 70ern und 80ern, war er Kickbox-Weltmeister einfach. Er kann auf eine 27 Jahre lange Profikarriere zurückblicken, in der er komplett ungeschlagen geblieben ist. Wodurch wow. Er laut Beschreibung von Wikipedia, tatsächlich den Rekord hält, überhaupt in allen Profisportarten so lange ungeschlagen zu bleiben. Und das ist auf jeden Fall schon mal eine Hausnummer. Der Mann, der kann kämpfen. Der war auch immer bekannt für seine Rückwärtssaltos nach jedem Kampf, die er getätigt hat. Aber vor allem für Filmfans ist er vor allem bekannt als Widersacher von Jackie Chan in gleich 2 Filmen. Er hat sich mit Jackie Chan 2 Kämpfe geliefert. Einmal in Wheels on Meals, hierzulande auch bekannt als Power Man. Und später in Dragons Forever hierzulande, bekannt unter dem saudämlichen Namen Action Hunter. Es ist noch immer so, dass der Dominik denkt sich so, ja, der schon wieder mit seinen komischen Jackie Chan-Referenzen. Aber es geht einfach nicht anders, weil wir im Falle von Wheels on Meals sprechen wir immer noch von dem besten, einem der absolut besten Zweikämpfe, die jemals auf Celluloid gebannt wurden. Und das war auch der Grund, weshalb auch Benny the Jet bekannt wurde und eben auch von Scott Adkins eingeladen wurde. Denn sie haben sich in diesem einstündigen Interview fast zu 80% wirklich nur über diesen Film unterhalten. Und ich fand das sau interessant, denn dieser Film hat immer noch diesen Legendenstatus wegen dieses Finales. Der Film insgesamt ist relativ durchschnittlich, aber dieses Finale lohnt sich für jeden Action-Fan. Und jedenfalls deswegen habe ich auch Bock gehabt, mal mir anzugucken, was der Benny sonst noch so gemacht hat. Wenn man mal durchguckt, was so seine Vita angeht, er ist ja auch öfters mal dann bei Stuntman gewesen, diversen Filmen, unter anderem auch hier in deinem Herzensfilm Blood in, Blood Out. Hatte eine Stuntman-Rolle gehabt, da ist er mir natürlich nicht aufgefallen, aber welcher Stuntman sind das schon?
Keine Ahnung, was er in diesem Film mit dem machen können. Da gibt's da richtige Kampfszenen, so Gefängnisprügeleien, ja, aber ich kann mich nicht an.
Ja, eben.
Keine Ahnung.
Es gibt immer Szenen, wo jemand irgendwo runterfällt oder irgendwie zuschlagen muss oder solche Geschichten. Und jemand, der es gewohnt ist, auf dem Boden zu landen hat, den holst du dann eben her für so eine Szene. Und bestimmt ist auch beratend tätig gewesen, wenn man es darum geht, irgendwie eine Schlägerei zu inszenieren. Denn das hat er nämlich auch bei Filmen gemacht wie Con Air. In Con Air hat er zum Beispiel Nicolas Cage gezeigt, wie man einen guten Spin-Kick macht. Und ansonsten ist er bekannt als Privattrainer von sehr, sehr vielen prominenten Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Tom Cruise, Louis Gossett Jr. haben wir hier, Nicolas Cage habe ich schon genannt, Woody Harrelson, Michael Keaton, Nicole Kidman, Michelle Pfeiffer, der Musiker David Lee Roth von Van Halen, René Russo, Kurt Russell, Patrick Swayze und Mark Wahlberg. Und nicht zuletzt eben auch John Cusack, mit dem er sogar sowas, wie ich meine, eine Freundschaft scheinbar zu pflegen scheint, denn Benny Urquidis ist in sehr vielen John Cusack-Filmen zugegen gewesen. Zuletzt auch in Zimmer 1408, was nur 708?
Ja.
Der ist jetzt auch schon sehr lange her, ja, aber auch dort hat er diesen kleinen, bulligen Verfolger in dieser Traumsequenz oder in dieser Albtraumsequenz gespielt. Und dafür eignet er sich. Der Mann hat ein Gesicht zum Davonlaufen. Er ist einfach, im Gegensatz zu vielen anderen Action-Darstellern, ist es bei ihm schon allein am Gesicht anzusehen, warum er nie selbst so einen großen Action-Star wurde. Den kannst du einfach nicht als Action-Helden verkaufen. Er ist einfach, sieht sehr uneinladend aus. Er ist einfach mehr so ein kleiner Gnom. Aber es ist immer erstaunlich, wie so ein kleiner, buckliger Gnom dann doch wirklich physisch Akzente setzen kann, die dich wirklich aus den Socken hauen. Und so ist eben auch hier in dem Film Gross Point Blank ist einer deutlich etwas prominenteren Rolle besetzt als in anderen Filmen, wo er wirklich nur mal kurz zum Draufhauen gebucht wurde. Aber hier hat er wirklich schon eine schöne, angenehme Präsenz gehabt und in einem solchen Film wie diesen, der sehr, sehr comichaft angelegt ist, da passt so ein Benny Urquidis auch irgendwie ganz gut rein.
Ja, total, total. Also, aber wie du sagst, da hat einfach ein typischer Henchman eines Bösewichts, aber nicht der Nummer 1 Henchman. Das ist vielleicht der erste, der umfällt dann, ja. Da ist schon Bad Guy, aber dann einfach, da ist einfach so wenig, keine Ahnung, Charisma dahinter. Ich kann es nicht beschreiben. Es ist ein Kampfgnom. Das ist alles.
Es ist ein Kampfgnom, aber wenn man sich Will Smith ansieht, dann ist er zu Recht der Endgegner. Das ist ein Endgegner, der wirklich, der sich gewaschen hat. Aber zu ihm und seiner Rolle im Film kommen wir mal gleich. Jetzt wollen wir mal erstmal kurz auf andere Qualitäten des Filmes eingehen. Ich habe ja schon erwähnt, die Story des Films, die finde ich ja fast schon herzerwärmend. Und die Figur, die John Cusack hier spielt, die ist wirklich einfach nur eine wahre Belustigung und Freude, würde ich mal sagen. Er spielt ja eine Figur, die er öfters mal gespielt hat, auch in High Fidelity. Es ist gefühlt derselbe Charakter, der dort ist. Man könnte fast meinen, der Martin Blank, so wie er im Film heißt, hat irgendwann seinen Job auf den Nagel gehängt und hat dann angefangen, ein Schallplattenstudio zu leiten.
Ja, aber dann wäre Minnie Driver nicht da gewesen. Das hätte ja nicht ganz geklappt. Dann wäre die Beziehung wirklich.
So ein Lebemann wie er, der wechselt ja ständig die Frauen.
Ja, vielleicht. Aber es stimmt schon, die Filme fühlen, also zumindest die Charaktere fühlen sich schon sehr, sehr ähnlich an bei Cusack. Einfach, ich glaube, der spielt gar nicht. Der ist einfach auch nur er selbst.
Ja, ja. Selbst wenn man
ganz... Er macht da nichts Spezielles.
Ja. Naja, wenn du so Filme wie Identität anguckst, dieser Thriller mit den 7 Persönlichkeiten im Kopf, da ist es schon mal noch ein anderer Hausnummer. Oder eben diese Zimmer 1408, das ist ja auch mehr so aus dem Bereich Horror und Thriller. Da kann er auch sich ein bisschen zurücknehmen, aber er hat dann auch da hat er dann immer so den gleichen Typus. Das ist so ein ruhiger, zurückgenommener Kerl. Sie alle verbindet nur, dass er immer sehr intelligent vorgeht und sehr bedacht vorgeht. Aber wenn er nicht eben dieser ruhige, bedachte Kerl ist, wie in Identität oder 1408, dann ist er wirklich dieser bisschen kauzige Nerd, der aber dann doch was auf den Kasten hat. Und das kann man auch schon zurückführen auf einen Film wie heißt der noch? A Sure Thing. Der Volltreffer im Deutschen heißt er, ist eine 80er-Jahre-Teenie-Komödie mit ihm in der Hauptrolle. Auch da lässt er schon vieles von diesen Charakterzügen aufblitzen. Kennst du den?
Ich hab den rumstehen, aber ich habe ihn noch nicht geschaut.
Ich bin auf den zufällig gestoßen, weil in unserem Forum der gute User Gelini, auch bekannt als der Gummibär, hat immer bei sich im Filmtagebuch gepostet mit einer fetten 10. Und da dachte ich mir, okay, wenn der Gummibär den so gut findet, dann werde ich mir den auch ansehen. Und es ist auf jeden Fall eine unterhaltsame Nummer, zumindest sage ich mal.
Eine fette 10 ist eine fette Ansage, muss man sagen, ja. Ich muss aber sagen, ich mag John Cusack generell, habe ich schon erwähnt, ich mag ihn sehr. Aber ich frage mich, er ist halt nicht, er ist kein, ist er ein A-Lister, wo er in Hollywood war? War er auf der sogenannten A-Liste? Ich glaube es eigentlich nicht, denn er hat nie ein Franchise getragen. Er war nie irgendwie, gab es jeden typischen John Cusack-Film, wo die Leute sagen, boah, da kommt ein John Cusack-Film, ich muss mir den anschauen. Das gab es praktisch eigentlich
nicht. Er ist so ein Mittelding, er ist so irgendwie... Würde schon gern wird schon gern hier und da gebucht für bestimmte Rollen und den Namen kennt man auch, aber ja, es ist irgendwie schwierig, bei dem irgendwie, keine Ahnung, so die herausragenden Qualitäten auszumachen. Das sind tatsächlich diese Figur, die er immer wieder spielt und die auch Spaß macht, aber natürlich ist er jetzt nicht so auf derselben Liga wie ein Brad Pitt oder Samuel L. Jackson.
Ja.
Aber trotzdem, es ist ja mit vielen Schauspielern so, die haben dann auch Bruce Campbell, der ist eigentlich sehr, sehr viel tätig, ja, der macht sehr viele B-Movies einfach. Der ist da schon noch begehrt, aber trotzdem einfach nicht in einem ganz großen Hollywood-Bereich einfach so der Name, den jeder irgendwie fotografieren muss. Das ist mehr was für die Nerds. Und der John Cusack ist für mich so ein Zwischenbereich, der ist irgendwo zwischen einem Brad Pitt und einem Bruce Campbell. Irgendwo da wuselt er rum.
Es gab vor ein paar Jahren. Ich folge dem John Cusack ja auf Instagram schon seit langer Zeit und da kam der Moment, da hat er wirklich gepostet, dass er gerade in Europa ist, noch genauer
Ach was.
In der Schweiz. Da hat er eine Reise gemacht hier, da war, glaube ich, auch in Genf war noch. Und dann hat er ein Foto gepostet aus dem Goetheanum. Das steht bei uns in Dornach, quasi so 10, 15 Kilometer um die Ecke. Und es ist halt so eine Anthroposophen-Gegend. Da kann man das Goetheanum anschauen, ein paar runde Ecken sich anschauen und sowas, keine Ahnung. Ich war nie drin. Aber zu wissen, dass John fucking Cusack an einem Sonntag hier in der Schweiz war, gleich um die Ecke, und ich hatte an dem Tag irgendwie nichts Besseres vor.
Wann war das?
Vor 3 Jahren oder so.
Ach so.
Gab 3 Jahre, keine Ahnung. Und ich musste kurz, ja, das ist oberpeinlich, das weiß nicht, von meiner Freundin, ich habe mich am Nachmittag kurz ins Auto gesetzt und ich fuhr kurz durch Dornach, denn ich hätte ihn ja rein theoretisch sehen können, den guten Mann. Ja. Und stell dir nur vor, ich hätte John Cusack, ja, das wäre ja unglaublich gewesen.
Ja, aber es hat ja am Ende schon gereicht, einfach zu wissen, dass du mit dem Auto in der Nähe eines Ortes bist, wo John Cusack gerade zugegen bist. Einfach zu wissen, er ist in 1 Kilometer Luftlinie ist er irgendwie in meiner Nähe. Allein das wärmt schon das viel, kleine Fernherz.
Sind diese kleinen Dinge, die halten dich am Leben manchmal.
Ja, ich habe ja was Ähnliches, ja, nicht was ganz Ähnliches, aber es ist auch länger her, tut mir leid, wenn ich schon wieder den Namen erwähne, aber 2004 ist Jackie Chan mal in Nürnberg gewesen zu einer Wetten-Das-Episode. Und damals habe ich aber nicht in Nürnberg gewohnt, sondern in Ansbach, ist irgendwie 40 Kilometer entfernt. Und damals war es für mich irgendwie unvorstellbar oder einfach nicht zu bewerkstelligen, einfach jetzt mal eben nach Nürnberg zu fahren und dann auch noch so ein Ticket sich zu beschaffen, um sich da in die Zuschauermenge reinzuhocken. Also habe ich mich damit begnügt zu wissen, in 40 Kilometer Entfernung, da hockt er gerade. Wow, krass. Aber mehr wurde daraus nichts.
Nee, logisch, hätte ich auch nicht gemacht, Serge. Ich wäre auch dem Alter nicht, 4 Jahre später auf jeden Fall, aber nicht in dem Alter, wo man noch jeden Euro umdrehen muss. Ja.
Sollte damals nicht sein, aber ich war schon so ein bisschen neidisch und dachte mir, ach, das wäre jetzt eigentlich schon cool, aber gut, heutzutage ist es wiederum anders, heutzutage sehe ich ja ist die Fanliebe so ein bisschen abgeflacht und generell sieht man ja irgendwie diese Stardom etwas anders, wo ich denke, jetzt das muss jetzt nicht mehr das Größte im Leben sein, irgendwie jetzt einem Kindheitsstar zu begegnen. Ich glaube, so ein bisschen komplett eiskalt würde mich das nicht lassen, aber Es ist schon, man geht schon ein bisschen reifer jetzt damit um und so dringend bräuchte ich das auch, jetzt nicht.
Es ist auch brutal riskant, einem Kindheitstag zu begegnen, denn er könnte sich das riesen Arschloch entpuppen und dann zerbricht alles. Dann ist alles weg.
Vor allem, er muss sich ja nicht mal das Arschloch entpuppen. Es reicht ja schon, dass er in dem Moment vielleicht einfach nur schlecht gelaunt ist oder genervt ist, weil er sich denkt, ich will jetzt endlich heim und jetzt kommt schon der 20. Fan und will noch ein Autogramm haben und dann reagiert er vielleicht ein bisschen pumpig, obwohl das nicht seine Art ist und dann, aber schon reicht es. Diese eine Sekunde, diese eine Begegnung im Leben hat schon gereicht, dass sich dein ganzes Bild komplett dreht.
Wie bei einer Convention, wenn ich an eine Convention jetzt gehen würde und da wäre irgendwie, keine Ahnung, bin ja ein Nerd, keine Ahnung, Patrick Stewart wäre da. Ich würde mich schon freuen, den zu sehen, aber erstens, du zahlst ja, um ihn zu sehen. Du bist eine riesen Schlange, um ihn zu sehen. Und ich finde das dann irgendwie so unnatürlich. Es würde mir nicht den gleichen Kick geben, wie wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung,
den dich mit ihm persönlich in der Bar triffst, ne?
Ja, genau.
Aber das nee, das finde ich tatsächlich auch, das finde ich auch ungeil.
Tankstelle, sonst was.
Ja, also es wäre auch mal die Gelegenheit gewesen, irgendwie, Jackie Chan war auch mal irgendwie in Köln 2005 für die New Police Story Premiere und dann habe ich mir auch überlegt, soll ich nach Köln fahren und mich dann in diese Menge stellen mit den ganzen anderen Groupies und nur in der Hoffnung, dass er vielleicht irgendwann die Hand steckt und so einen Scheiß und denkt mir, was ist das eigentlich für ein Personenkult, der da betrieben wird? Das eigentlich ist doch eigentlich totaler Schwachsinn. Und ja, ich stelle es mir auch extrem ungeil vor, wenn du mal den Star einfach nur in dieser gekauften Umgebung so siehst, wo er einfach nur da ist, weil er sich zeigen muss. Und dann das Beste sind ja noch diese Fotos, die du mit Stars machen lassen kannst für Geld, wo du Segal ist, glaube ich, mal gemacht. Du zahlst irgendwie $100 dafür, dass du mal mit Segal auf dem Foto darfst. Und das ist eigentlich totale, eigentlich ist das Abzocke. Das ist eigentlich eine Schweinerei.
Es gibt sogar so eine App, da kannst du, können sich die Stars, es sind halt vor allem dann nicht mehr ganz groß gefragten Stars, die können sich registrieren und du kannst dann quasi deinen customized Geburtstagsgruß oder sonst einen Gruß ausrichten lassen von, I don't know, wen könnten da nehmen? Peter Weller vielleicht, ja? Und je nachdem bezahlst du einen gewissen Betrag, ich denke, was das da genau verlangt. Also ich glaube, so ab $100 bist du mal gut dabei, dann bekommst du mal den ersten Star Trek-Darsteller vielleicht.
Glaubst du, Peter Weller würde das machen? Der ist ja auch, du weißt ja auch, Geschichtsprofessor nebenan. Den bin ich ja mal auf einer N24-Doku über das alte Römische Reich begegnet. Ich dachte mir, hey, Moment mal, Robocop erzählt mir gerade, wie es mit dem Kaiser Nero gerade...
Echt, habe ich auch nicht gewusst.
Großartig. Nee, der ist Geschichtsprofessor und der hat bei einer N24-Doku erzählt ein bisschen.
Das ist geile Story.
Bei mir bist du ganz flüssig.
Sehr schön.
Also läuft.
Ich bin flüssig, also, das ist gut. Schön.
Jetzt wollen wir wieder zurück zum Film kommen. Ich weiß schon wieder gar nicht, wie wir zu dieser verrückten Tangente gekommen sind.
Ich könnte jetzt mal einsetzen mit Dan Aykroyd, wenn du willst.
Dan Aykroyd, genau, der andere große Star in Anführungsstrichen des Films. Fragezeichen?
Ja, das ist eben das, was mich so ein bisschen belastet, wenn es um Dan Aykroyd geht. Für mich ist er für immer Ray Stantz aus den Ghostbusters. Was ist er eigentlich sonst noch? Man hört immer so, er ist ein Riesenstar. Ich will ihn ja nicht schlecht reden, soll mich bitte keiner falsch verstehen, aber ich kann gar nicht so viele Filme aufzählen, bei denen er jetzt da großartig gewirkt hat. Also.
Ja gut, Ghostbusters ist natürlich hier seine Paraderolle, das stimmt. Aber nur darauf zu reduzieren, würde der Sache vielleicht nicht gerecht werden. Denn du darfst nicht vergessen, er ist ja auch einer der beiden Blues Brothers gewesen.
Absolut, logisch, klar.
Deswegen er hat früher öfters mit Spielberg zusammengearbeitet, so zum Beispiel auch in hier, 1941, Entschuldigung.
Ja.
1941. Und was haben wir noch? Die Glücksritter natürlich mit Eddie Murphy. Und hier ganz wichtig für mich, da gibt es noch den Film, wie hieß er denn noch? Miss Daisy, der Chauffeur? Nein. Das war ein Film mit Kim Basinger, wo Kim Basinger ein Alien spielt. Und Dan Aykroyd ist verwitwet und bandelt sich mit dieser neuen Frau an und erfährt dann, dass sie eigentlich ein Außerirdischer ist, die schon 2000 Jahre ist und vom Planeten sowieso kommt. Ganz schräges Ding. Aber das war eben auch noch so ein Ding, das es gibt.
Okay.
Ich muss mal schauen, was? Wie hieß denn der Film nochmal?
Kenn ich nicht.
Warte mal. Dege zum Walken waren ja Geschichten aus der Gruft. My Girl? Nee, My Girl ist mal was anderes. Sneaker.
My Girl ist was anderes.
My Girl. Die Nanny.
Aber nicht die Coneheads, oder? Nee, ist was anderes, oder?
Nee, ist auch nochmal was anderes. Cone. Aber stimmt, ja, die Coneheads natürlich. Er ist der Mr. Conehead gewesen. Das ist doch eine zweite Paraderolle.
Okay, er hat schon ein paar Dinge gemacht. Ja, aber einfach, ich sah nie so ganz dieses, warum er so ein Riesenstar sein soll. Das war mir einfach nie so ganz klar. Keine Ahnung.
Naja, Meine Stiefmutter
ist ein Alien.
Ach ja, genau, stimmt. Meine Stiefmutter ist ein Alien. So hieß er.
Wunderbar.
Wie heißt der? Stepmother is an Alien.
My Stepmother is an Alien. Ohne Scheiß. Die haben es mal 1:1 übersetzt. Nicht eine Frau, ein Alien. Nein, meine Stiefmutter ist ein Alien. Wunderbar.
Ja, gutes Ding. Er war halt einfach immer zugegen in vielen gut gelaunten 80er-Jahre-Komödien. Und ja, hat halt Glück gehabt, auch in einem Film wie Ghostbusters mitzuspielen und darauf wird er vielleicht öfters mal reduziert, aber den sieht man immer wieder ganz gerne. Und eben auch hier in Gross Point Blank hat er eigentlich eine ganz schöne Rolle erhalten, wo er einen richtig schön überzeichneten, lustigen Fiesling spielen darf.
Ja, also es ist eine geniale Mischung aus überrissenem Comic-Charakter, gewalttätigem Psychopathen und irgendwie noch charmant sogar. Aber für mich, wenn er John Cusack gegenübertritt, allein schon, wie sie sich jeweils die Hand schon halb an der Waffe halten, oder? Das ist doch ja. Quasi so im Kreis drehen, ja. Jeder
man kann dir den Branchenkollegen nicht so richtig trauen.
Hilarious, großartig.
Ja, die haben auch gut miteinander funktioniert. Und das ist auch eine schöne Mischung aus einerseits freundlich und lustig, aber gleichzeitig hinterhältig und im Hintergrund die Fäden ziehen und schon irgendwie sich ausmalen, wie man die andere Person irgendwie ans Bein pinkelt oder sie ausschaltet.
Ja, ja, absolut.
Das ist schon sehr beeindruckend.
Es gibt noch eine großartige Szene mit Aykroyd, die muss ich auch erwähnen, und zwar gegen Ende, als dieser Shootout in der Küche, also Cusack war in der Küche, er war wohl im Wohnzimmer und die schießen so über den Tresen quasi, beballern sich gegenseitig, dann tauchen noch zwei weitere Bad Guys auf und Cusack und Aykroyd schließen sich für 5 Sekunden zusammen und ballern die Typen über den Haufen und dann hat den Aykroyd diesen ultimativ kranken Blick drauf, quasi mit den Augen zuckend und 2 Pistolen abfeuern, in bester John Woo-Manier haut er die Typen weg und das war sowas von überrissen lächerlich. Ich habe es geliebt, Sergei, ich habe es geliebt.
Und da hast du schon das Stichwort genannt. Da wären wir jetzt mal bei der Action. Ne? Der Film ist ja wirklich, also wenn es losgeht, das ist ja wirklich ein reines Ballerfest. Und da merkt man schon, wo man sich die Inspiration hergeholt hat. Nämlich von einem John Woo.
Schon,
nicht,
oder?
Nicht, dass wir jetzt große Zeitlupensequenzen hätten und Tauben, die durch die Gegend fliegen. Aber abgesehen davon hat man hier schon so ein kleines, eine kleine Ballerballett auf die Beine gezaubert, wo man auch wirklich so sich bewusst versucht hat, hier und da die Ästhetik zu bedienen. Also das beidhändige Ballern und das Umherspringen und das alles ist in dem Film schon drin. Nicht ganz so wie beim Vorbild, aber es ist für jemanden, der noch nie einen John Woo-Film gesehen hat, ist das auf jeden Fall ordentlich und amtlich.
Absolut amtlich, das sollte ich auch sagen. Und das immer noch. Diese Shootouts waren auch nicht langweilig wie bei irgendeinem Standard-B-Movie aus den 2010er Jahren, sondern das war auch immer noch irgendwie, man hat sich was überlegt, es wurde dann immer noch mit Humor gespielt, aber
handgemacht. Und ganz wichtig, sie haben nicht die Papierschnitzel vergessen, die um die Gegend flattern.
Genau, das ist ein sehr, sehr wichtiges Papierschnitzel rumflattern. Aber keine Tauben, glaube ich. Ich habe keine Taube gesehen.
Nee, die gab's nicht.
Es ist ein bisschen wie John Woo, ein bisschen hüftsteifer, muss man ganz klar sagen. Das ist nicht so elegantes Action-Ballett, aber ganz klar in die Kerbe schlagend und ein wunderbarer Appetizer für The Killer oder Hardboiled oder Face Off.
A Better Tomorrow 1 bis 2.
A Better Tomorrow 2. 1 bis 1 und 2, ja.
Genau. Oder
nicht das Remake. Nicht das Remake.
Ach ja, stimmt, es gab ein koreanisches Remake, ne? Das habe ich nicht gesehen. Ich habe ja immer von einem richtig coolen Hollywood-Remake geträumt, wo man wirklich richtig geile Schauspieler reincastet und da auch großes, episches Gangster-Epos draus macht. So eine Mischung aus John Woo, aber eben auch der Pate. Aber ja, sowas soll es nicht geben. Sobald man versucht, irgendwas, was gut war, zu adaptieren, wird nur Murks draus.
Ne? Ja, wir kennen's ja. Man kann es nur schlechter machen.
In den meisten Fällen. Und bei der Action besonders zu erwähnen ist ja auch die wunderschöne Szene, in der dann endlich mal Benny the Jet Urquidez aufgetaucht ist. Ich habe ja tatsächlich so ein bisschen auf ihn gewartet, weil das war schon so der Hauptknackpunkt, weshalb ich auf den Film aufmerksam wurde. Ich dachte, wann kommt denn endlich? Und man muss ja sagen, Benny hat ja im Gegensatz zu anderen Auftritten, wo er nur ein Stuntman war oder wirklich nur der Bösewicht war, der am Ende auftaucht zum Verdreschen oder verdroschen werden, hat er hier fast schon, wurde vor ihm schon fast schon eine schauspielerische Präsenz abverlangt. Ja, also er darf hier in einer Szene, darf er zum Beispiel mal über die Straße laufen.
Das ist beim Steven Seagal auch schon viel, ja, dass der mal alleine über die Straße geht und sich filmen lässt dabei, das ist auch schon Der würde auch noch rumsitzen jetzt.
Ja, die Szene ist so beknackt. Es geht ja darum, dass er soll ja John Cusack so ein bisschen beobachten und dann im richtigen Moment zuschlagen. Und dann soll er ihm einfach nur entgegenlaufen, dem Martin Blank. Und es soll natürlich unauffällig passieren. Und wie kannst du es unauffällig machen, wenn du so ein kleiner, kauziger Gnom bist, wie eben der Benny? Also ich meine, du fällst einfach auf, du hast ein Gesicht und eine Statur, da kann man nicht weggucken, du fällst einfach auf, da kannst du nicht unauffällig vorbeilaufen. Und umso skurriler sieht es dann aus, wenn dann der gute Benny dann tätig wird oder zur Action greift und dann mit zwei Uzis bewaffnet hier diesen kleinen Grocery Store stürmt. Also das Gesicht, das er dabei zieht und wie er umballert, das ist höchst skurril, das zu sehen, weil er eigentlich ein Kämpfer ist, der für seine Martial Arts bekannt ist. Und plötzlich darf er hier irgendwie zwei Uzis in der Hand halten. Man merkt, dass er sich eigentlich nicht wohlfühlt damit oder zumindest nicht vertraut ist im Umgang mit Handfeuerwaffen, speziell in Filmen. Aber in einem so comic-überzeichneten Film wie dem passt es dann wiederum. Die Fresse, die er dabei zieht und die Körperhaltung, die er dabei hat beim Ballern, das ist dann, es ist einfach unfreiwillig komisch, aber das passt dann auch.
Ja, absolut, absolut. Und er ist auch, wenn ich an den Film denke, dann muss ich auch sagen, denke ich auch zuerst an ihn und Cusack und nicht an Aykroyd, das muss ich echt sagen. Die Szenen mit ihm sind mir auch besonders im Gedächtnis hängen geblieben, ja.
Ja, und vor allem dann eben der große Showdown zwischen den beiden in der Klassenhalle oder in der Schulhalle. Ja. Yes. Da kommt es ja dann zur großen Konfrontation, wo dann der Lehrmeister mit seinem Schüler ein bisschen vor Kamera kämpfen kann. Und man sieht dann, also es ist ein amerikanischer Film und da, ich glaube, bis heute haben die Amerikaner, gerade in so größeren Produktionen, wenn es nicht mal so B-Movie sind, haben sie irgendwie Probleme, gute Martial Arts darzustellen. Und auch hier hat man gemerkt, hier hat man viel mit Schnitt kaschiert. Trotzdem konntest du kurz erkennen, es sind hier und da kurz ist aufgeblitzt, dass Benny the Jet doch der deutlich fähigere Mann ist als John Cusack. Aber es muss natürlich so gedreht und so geschnitten werden, dass ein John Cusack dann eben den Benny umhaut und besiegt und bezwingt. Und aber trotzdem, es war an sich so, war schon eine coole Kampfszene, weil so oft siehst du das auch nicht, dass du so eine Schlägerei auf Leben und Tod hast hier in der Schulhalle, gleich bei den Spinden. ist auf jeden Fall ein originelles Setting gewesen. Ich weiß nicht, gab es in Klasse von 1984 so eine Szene? Nee. Von daher habe ich das schon genossen und dann kam es dann, als dann plötzlich der Song von Nena erscheint, 99 Luftballons, da ist es mir plötzlich gedämmert, Moment, ich habe den Film schon mal gesehen, zumindest die Szene. Ich habe irgendwie mal für 15, 16, 18 Jahren irgendwann bei Premiere, Cinedome oder wie das hieß, habe ich da kurz reingesappt und bin ich plötzlich bei genau dieser Szene bin ich gelandet, als dann Nena anfängt zu spielen.
Ist auch generell ein richtig geiler Soundtrack, den der Film hat.
Ja, da sind wir schon beim nächsten wichtigen Punkt. Der Soundtrack, der bedient ja größtenteils eine alternative 80er-Jahre-Pop-Schiene. Also der Film spielt ja auch er spielt in den 90ern, aber er besinnt sich ja auf 10 Jahre vorher zurück, wo die im Jahre 1986 eben ihren Abschluss gefeiert haben. Und da soll nämlich in dieser Reunion wird natürlich wieder der Soundtrack von damals gespielt. Und dann hattest du da eben auch solche Sachen wie The Cure, über die ich mich gefreut habe. Bowie war dabei.
Yes.
Und The Clash. Und worüber ich mich ganz besonders gefreut habe, weil das, es gab noch einen Film, wo ich sie sonst noch begegnet bin, aber Susie and the Banshees mit ihrem Lied Cities in Dust. Das war ein Lied, das hat mich richtig überrascht. Das hat mich richtig positiv überrascht, das in dem Film zu erleben. Weil, ich weiß nicht, kennst du das, wenn du so Musik hast, die du nur du hörst und du verbindest eine bestimmte Musik damit, dass sie wirklich nur in deiner Welt stattfindet. Du hast sie nie im Radio spielen gehört, du hast sie nie irgendwie in Bars spielen gehört. Auch andere Leute haben das nicht irgendwie angemacht, wenn sie mal eine Playlist haben laufen lassen, sondern du kennst sie nur aus deiner Bubble und das. Die Musik hast du nur dann gehört, wenn du es wolltest.
Ja,
und dann plötzlich, trifft dich das völlig unvorbereitet, wenn dann plötzlich auch in diesen Klassentreffen im Hintergrund und Susie in the Banshees spielt. Da habe ich mich richtig gefreut.
Und ich hoffe für dich, Serge, und für alle anderen draußen, die auch so eine Band haben, dass diese Band immer in der kleinen Nische bleiben wird und dann nicht das passiert, was mit Coldplay passiert ist. Von der kleinen Indie-Band zur quasi Co-Produktion mit Rihanna gekommen oder sowas. Das willst du nicht erleben. Das zerstört dein Herzen.
Das einzig Schöne daran ist, dass du dann schön dich damit brüsten kannst. Ich fand sie schon cool, bevor sie cool wurden.
Ja, bei Coldplay sage ich jetzt, ich höre es mir nicht mehr an.
Ich hab die nie gehört. Ich glaube, ich kenne ein, zwei Lieder, die ich ganz okay fand. Aber,
ja, die ersten beiden Alben waren super. Auch noch das dritte und das vierte kann man sich sehr gerne anhören. Danach wurde es absolut kommerzieller Bullshit-Trash, der im Radio spielt. Und das meine ich nicht positiv gemeint.
Ja, denn alles, was im Radio läuft, ist scheiße.
Ja, nicht zwingend, aber schon.
Ja, ich weiß natürlich, was du meinst. Ich habe auch gerne oft so dann argumentiert. Und im Falle, ja, Susie and the Banshees wirst du nicht im normalen Radio hören. Höchstens bei alternativeren Radio-Stations. Und das finde ich dann auch cool. Das ist dann in Ordnung, dass die so ihren Bekanntheitsgrad haben im Nerd-Bereich und im so Kenner-Bereich, aber jetzt nicht so bekannt sind, dass jetzt irgendwie jeder das kennt und jeder was dazu sagen kann. Da höre ich auch kaum Musik aus dem Bereich. Kaum. Haben wir noch was zu dem Film? Ich glaube, ich habe schon das Wichtigste gesagt.
Haben uns ziemlich durchgequasselt, glaube ich. Noch kurz zu John Cusack. Oh, was wir noch vergessen haben, da war ja auch noch eine Frau im Film, ja? Die Mini Driver.
Die Mini Driver.
Will ich jetzt eigentlich nicht vergessen, denn ich finde die immer noch mega süß, ja? Muss man schon sagen, die ist toll.
Die ist süß, genauso süß, wie sie es auch in, wie war das, Good Will Hunting war.
Ja.
Von, warte mal, wie ist der Regisseur nochmal? Gus Van Sant.
Good Will Hunting, ja, klar.
Ja, nee, die sehe ich auch ganz gerne.
Und die hat es auch sehr gut gemacht, sehr, sehr schön gemacht und ja, wunderbar.
Ja, aber wo du schon die Frauen erwähnst, wir hatten ja auch noch eine andere Frau in dem Film, die Schwester von John Cusack, Joan Cusack.
Joan Cusack, genau. Und allgemein habe ich gelesen, da waren ja mehrere Cusacks irgendwie am Film beteiligt. Da war noch der Bill Cusack beteiligt und ich glaube auch noch die Anne Cusack. Das scheint ein richtiges Familienunternehmen gewesen zu sein.
Ich stelle mir vor, wie das irgendwie bei dem Bewerbungsgespräch für den Film gelaufen sein mag mit Produzent und Regisseur, wo dann John Cusack sagt, okay, wenn ich das Ding spielen soll, dann will ich aber auch hier meine Schwester dabei haben, mein Bruder soll dabei sein, meine Mama, die kann nämlich sehr gut Plätzchen kochen und mein Personal Trainer, der Benny, soll auch bitteschön mit dabei mitspielen. Könnt ihr den irgendwo reinschreiben als Bösewicht? Ich weiß, er guckt ein bisschen komisch aus, aber passt, macht es bitte.
Absolut.
Ich habe ihm mal versprochen, dass ich den mal groß rausbringe, ich möchte gegen ihn kämpfen vor der Kamera.
Die Anne Cusack ist auch eine Schauspielerin und der Bill Cusack, was hat der denn gemacht? Ist auch ein Actor. Das ist eine richtige Schauspielfamilie. Krass. War mir nicht bewusst.
Ja krass. Und die gehen immer als Familie quasi immer vorsprechen. Für
das ist aber kein Witz. Also das war wohl der Bill Cusack, ich nehme nicht mehr an, das ist der Bruder von ihm, der hat auch in Con Air hat einen Paramedic gespielt, ja, so ein Krankenpfleger, ja? Ne, Paramedic ist der, wie heißt der? Nothelfer.
Medic?
Ja, keine Ahnung. Nothelfer. In Gross Point Blank hat er einen Waiter gespielt, einen Kellner. Dann war er auch noch in War Inc., war er auch mit so in irgendeiner komischen Rolle. Also, muss ich noch kurz erwähnen, das ist ja die
inoffizielle Fortsetzung.
Zum Glück inoffizielle Fortsetzung des Films. Hast du es gewusst?
Ich habe es nachgelesen, ja.
Nicht schauen, dass der Film ist eine absolute Katastrophe, auch wenn Joan Cusack wieder mit dabei ist. Auch wenn Dan Aykroyd wieder mit dabei ist, der Film ist einfach scheiße, ist ein richtiger Quatschfilm, hat aber einen guten Cast. Ben Kingsley, Hilary Duff, Marisa Tomei, da hast schon ein paar Namen drin, aber ich habe den damals gesehen, voller Freude, ja, weil ich gelesen habe, dass es eine indirekte Fortsetzung quasi ist. Und hey, der war es einfach nicht wert. Ich weiß davon auch nichts mehr. Das ist irgendeine politische Satire und das willst du gar nicht sehen.
Politik.
Ja, genau. Genau.
Aber man sieht, ein guter Cast muss noch lange keine Qualität bedeuten. Und Ben Kingsley hat sich auch schon mal in einem Uwe Boll-Film verirrt.
Was willst du damit sagen? Hast du ein Problem mit Uwe Boll-Filmen?
Nein.
Gut, sonst.
Die machen doch Spaß.
Sonst bekommst du was auf die Fresse von ihm, deswegen.
Das wäre doch mal was, mit Uwe Boll zu quatschen.
Ja, vielleicht, ja. Würde ich gerne machen.
Vielleicht nach ein paar tausend Abonnenten mehr können wir uns vielleicht mal erlauben, einen Uwe Boll einzuladen.
Vielleicht, genau. Sehr schön.
Haben wir schon wieder geschafft, zu denen zu kommen. Jetzt müssen wir vielleicht nur noch kurz erörtern, wir müssen mal kurz den Stellenwert, den popkulturellen Stellenwert des Filmes kurz vielleicht erörtern, weil der ist jetzt ja so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und wenn man jetzt über die besten Actionfilme der 90er zum Beispiel spricht, dann taucht jetzt für gewöhnlich nicht auf. Warum eigentlich? Also gibt's was der Film falsch macht?
Ich glaube, der Film steht zwischen Stuhl und Bank. Der weiß nicht genau, was er ist, vielleicht. Was ich dem Film behaupten, nicht böse nehme, aber er ist ja keine richtige Komödie, ist auch kein richtiger Actionfilm, ist kein richtiger Thriller, hat von allem irgendwie etwas. Und der sitzt so ziemlich einsam und verlassen in seiner Nische.
Ja.
Und da ist
er ist,
auch nicht
er ist schon so ein bisschen so ein eigenwilliges Werk, ja, das vielleicht auch seiner Zeit voraus, weil die Leute irgendwie diese Art von schwarzem Humor gepaart mit Action-Sequenzen vielleicht noch nicht gewohnt waren. Also verzeiht mir bitte, wenn ich jetzt irgendwelche Gegenbeispiele jetzt hier vergesse. Aber woran mich der Film erinnert hat, wenn ich es nicht besser gewusst hätte, hätte ich gedacht, das wäre ein Shane Black-Film. Und wenn man auf solche Filme wie wenn man auf Filme wie Kiss Kiss Bang Bang steht oder Nice Guys, dann ist Gross Point Blank auf jeden Fall etwas, was man in einem Atemzug dann auch mit erwähnen kann. Das absolut. Ist auf jeden Fall, nur dass er halt aus den 90ern ist und da vielleicht so ein bisschen Vorreiter war im Bereich dieser etwas anderen Actionkomödien.
Und, Sergej, was ich noch sagen muss, der Film ist auf IMDb auch gerecht bewertet worden. Der trägt da eine stolze 7,3 und das heißt schon was.
Das, also 7, irgendwas ist auf IMDb schon auf jeden Fall amtlich.
Das ist verdammt amtlich,
und
geil.
Auch so hat er hier und da gute Wertungen bekommen, also auch bei den Kritikern kam er ja gut weg. Ein Roger Ebert hat den Film auch größtenteils gelobt und lediglich das Ende bemängelt, das für sein Empfinden nicht smart genug geschrieben war, kann man gern so sehen, aber durch die Bank kommt er gut weg, bis auf eine Kritik, Moment, die möchte ich mal vorlesen, er kam auch mal etwas schlechter weg. Natürlich, ein Kritiker hat geschrieben, misslungener Versuch einer Gesellschaftssatire auf den amerikanischen Albtraum von Streben nach beruflichem Erfolg um jeden Preis. Und dann denke ich mir, also, wenn man es unbedingt will, dann kann man gerne in dem Film diese Ambition und dieses Ansinnen sehen und ihm dann einfach ein Scheitern vorwerfen, diverse Ambitionen nicht erfüllt zu haben. Aber ich sehe das nicht, dass der Film jetzt groß versucht, jetzt hier in eine Satire zu sein. Für mich ist das eine gut gelungene Action-Komödie mit einem etwas anderen Charakter, den ich so auch noch nicht gesehen habe.
Absolut. Nee. Also kann ich nicht ganz. Und vor allem, halt, ja, was man halt richtig gemacht hat bei diesem Film, man hat so eine unfassbar geile Atmosphäre geschaffen,
ja,
die mich sowas von reingezogen hat. Und sehr gerne jeder von uns muss sich irgendwann vielleicht mal mit diesem Problem eines Klassentreffens auseinandersetzen. Und dann triffst du auf Leute, die du vielleicht lange nicht mehr gesehen hast, vielleicht gerne wieder sehen willst, aber vielleicht auch eben nicht sehen willst. Und dann hast du permanent diesen, vielleicht mit einem Leuten diesen Schwanzvergleich. Und du hast dich auch ein paar arrogante Arschlöcher an der Schule gehabt, die einfach mal dann sehen wollen, hey, was ist das, Sergej, das, der ist, der hat nur einen Podcast. Mein Gott, was für ein Versager.
Ja, das kann ich angeben, ne? Jetzt habe ich einen Podcast.
Immerhin.
Ja. Ich hatte ja tatsächlich mal die Geschichte gehabt vor über 15 Jahren, da habe ich mal irgendwie weil ich Kassierer hab ein bisschen nebenbei Geld verdient, neben der Schule. Und ein ehemaliger Klassenkamerad von ganz frühen Zeiten, der mir dann da an der Kasse begegnet ist, mit dem ich schon immer so eine Rivalität hatte. Ah, du bist auch nicht weitergekommen als Kassierer oder was? war schon ziemlich arrogant, so zu denken, ne? Aber jetzt kann ich sagen, jetzt habe ich einen Podcast, ne?
Jetzt hast du einen Podcast. Druckst auf ein T-Shirt und geh in dein Klassentreffen.
Ja, genau. Es gab so ein lustiges, hat man so ein lustiges GIF gesehen von so eine Comiczeichnung, wo gerade eine Hausparty ist und alle amüsieren sich, alle reden miteinander, alle haben Spaß und einer steht bloß so in der Ecke und mit der Gedankenblase, keiner von denen weiß, dass ich einen YouTube-Channel habe, der irgendwie 500.000 Abonnenten hat oder so.
Sehr schön, sehr schön. Uns ja, kennt ja auch.
So laufe ich auch manchmal durchs Leben. Jeden Tag, wenn ich irgendwie einfach an der Supermarktkasse stehe, dann denke ich mir genau das. Alle um mich herum wissen nicht, was ich eigentlich für ein geiles Leben habe hier mit dem Dominik.
Na siehst du, unsere Bromance läuft zumindest. Ja, das ist doch schön.
Ach ja, ist das herrlich. Wollen wir ein Fazit ziehen? Wollen wir zu einem Punkt kommen, zu einem Point Blank?
Zu einem Point Blank, sehr schön, genau, sehr schön.
Was übrigens ein Wortspiel sein sollte, ich habe es auch mal nachgelesen.
Point Blank, jemand Point Blank erschießen.
Ja, irgendwas der großen Entfernung. Ich habe noch kurz überlegt, ob
man... Direkt in die Fresse ballern, glaube ich.
Irgendwie so. Und
nee, das müssen wir kurz auf... Sergej, das ist ein Angriffspunkt, den wir jetzt aufmachen. Point Blank heißt direkt in Kernschussweite befindlich.
Ja.
Schnurgerade.
Ja. Ich habe noch kurz überlegt, ob auch das Gross an der Stelle auch ein Wortspiel sein soll, weil Gross heißt ja auch gleichzeitig irgendwie ekelhaft oder anrüchig. Irgendwas. Ja. Aber würde es zum Film passen? Aber ich habe da irgendwie ein Wortspiel sehen wollen. Also,
aber Blank, der Martin heißt nämlich Blank. Sollten wir nicht vergessen.
Ja, da macht es mehr Sinn. Und das hat man hinzugefügt, Gross Point, die Ortschaft an sich gibt es ja, die ist ja irgendwo in Michigan, haben wir herausgefunden. Ja,
und irgendwann kommt der Film Nürnberg. Sergej, ganz einfach. Und Nürnberg, Bjarkov.
Nee, den gibt's ja schon. Macho Man aus den 80ern.
Ja, gut.
Mit dem guten, ich habe den Namen vergessen, wie ist er nochmal?
Fazit, Sergej. Willst du eines ziehen?
Ich ziehe gerne ein Fazit. Ich sage, gut gelaunte Action-Komödie der etwas sonderbaren Art, auf jeden Fall seinerzeit voraus, vielleicht deswegen auch nicht ganz, hat sich ganz den Kinokassenerfolg gebracht, den man sich erhofft hat. Wobei 30 Millionen Dollar, die der Film eingespielt hat, ist jetzt nicht schlecht, aber auch nicht wahnsinnig weltbewegend. Aber wenn man sich zumindest vor Augen hält, dass der Film ein Budget von 15 Millionen Dollar hatte, war jetzt Gross Point Blank zumindest eine gute Investition, möchte ich sagen.
Wenn man überlegt,
dass
quasi kein Action-Topstar drin ist, und der Film wohl auch nicht groß advertised wurde, nehme ich mal schwer an, da wurde wohl nicht die ganz große Marketing-Schiene gefahren, dann ist das schon ganz beachtlich. Dann kommen noch die Videoverkäufe, die DVD-Verkäufe, die Blu-ray-Verkäufe. Der Film hat gutes Geld eingespielt.
Und du darfst nicht vergessen, den Stream, den ich neulich für den Film extra getätigt habe, die 2,99.
Und die 2,99 von Sergej kommen auch noch dazu. Also der Film hat gut Kasse gemacht und das freut uns alle. Für mich, Sergej, ist das ein richtig geiler Film aus den guten alten 90er Jahren, eine Zeit, in der alles besser war, außer Internetverbindung. Und ich würde den wirklich jedem Actionfreund ans Herz legen. Könnte vielleicht sogar was für den gemeinsamen Pärchenabend sein, denn du hast auch noch Herz dabei. Die Charaktere
sind
sehr,
sehr frauenverträglich.
Frauenfreundlicher Film ist sehr, sehr liebevoll geschrieben. Die Charaktere sind so gut. Du kannst die Wendung und die Gefühlswelt des der Hauptfigur nachvollziehen. Macht einfach Spaß zu schauen. Für mich Daumen nach oben. Und weil ich auf diesen Film in meinem Leben definitiv nicht verzichten will, bekommt er von mir noch einen goldenen Bizeps. Nee, einen öligen Bizeps. Der ölige Bizeps.
Das muss ich auch mal kurz sagen. Ja, wir haben mit dem öligen Bizeps angefangen, aber irgendwie ist der nach und nach vergoldet worden von Episode zu Episode.
Schön großartig, ja. Sehr, sehr schön.
Ein ölig-goldenen Bizeps dann. Das ist dann die Steigerung des öligen Bizeps ist ein goldener Bizeps und die Steigerung von dessen ist der geölte goldene Bizeps.
Sehr schön. Sehr, sehr, oh Mann, sehr, sehr schön.
Also ich gebe einen Daumen nach oben für den goldenen Bizeps, für den öligen Bizeps reicht's nicht, weil ich den Film dafür jetzt noch nicht oft genug gesehen habe. Aber ich habe bei dem Film definitiv gemerkt, hätte ich den Film irgendwie vor 15 Jahren gesehen, wäre das auf jeden Fall einer gewesen, den ich irgendwie immer wieder reingeworfen hätte. Ich hätte meinen Filmkumpel, den Felix, den hätte ich irgendwie den Film aufgedrängt und wir hätten Spaß gehabt. Also damals habe ich mir Filme gern, die ich mir bestellt habe, mal 2-3 Mal die Woche geguckt. Da hat man auch die Zeit gehabt. Heutzutage geht's nicht mehr.
Es war nicht
Gross Point Blank wäre definitiv in diese Kerbe eingeschlagen, dass ich den Film mehrfach geguckt hätte und dann wäre er auch bei mir in derselben Liga würde er spielen wie bei dir.
Aber es ist das Problem, dass heute hast du so eine große Auswahl. Wenn ich ja auf meinem Home-Trainer sitze und ich versuche was zu schauen auf Netflix, Da bin ich zuerst mal verzweifelt eine halbe Stunde am Suchen, was ich schauen will, und habe noch nichts trainiert. Und merke dann, hey, ich finde nichts Neues, es gibt zu viel Angebot, ich schaue eine alte Star Trek-Folge. Und das, so enden die meisten dieser Trainings.
Ja, das ist echt schlimm. Ich erschaudere oft einfach nur vor dem Berg an Filmen, die meine Watchlist quasi ausmachen. Und dann, wenn du so viele Optionen hast, dann weißt du mal, dann versuchst du für jede Option dir die richtige Stimmung abzurufen. Das ist mir jetzt, glaube ich, zu depressiv. Das ist mir jetzt zu lustig. Ich müsste vielleicht das. Der dauert zu lang. Und dann am Ende hast du gar nichts geschaut. Und
schlussendlich musst du doch an dein DVD-Regal gehen und doch eine alte Disc rausziehen, denn da weißt du, da ist die richtige Unterhaltung noch drauf.
Ja, da habe ich das genau selbe Problem. Ich gucke die Regale durch. Ich schiebe ja die DVDs, die Filme, die ich noch nicht gesehen habe, die schiebe ich extra mal so raus, damit sie schon mal auffallen als ungesehen. Und auch da werde ich dann wieder wählerisch.
Ich dachte, Serge, das ist so ein Stapel der Schande. Das ist doch gar nicht ein Stapel. Du hast einfach nur rausgezogen. Ich bin ja enttäuscht.
Es sind mehrere Stapel, die aus dem Regal herausragen.
Ja, aber ich dachte, das ist ein physischer Stapel, so eine Pyramide, die da hochgeht irgendwie.
Physisch ist es, aber es ist kein Stapel, sondern es sind Gruppierungen, die wie Beulen aus dem Regal emporragen.
Hey, ich habe übrigens eine ganz schlimme Entdeckung gemacht in den letzten Monaten. Und zwar war ich in zwei Mediamärkten, zum einen in Pratteln, ja, das ist sehr nahe von mir, und in Basel, da war ich gerade gestern kurz drin. Und hey, die Filmabteilungen, die sind komplett umgebaut worden, die werden immer kleiner. Und das schmerzt mich sehr. Das schmerzt mich sehr, denn es ist ja immer noch so, dass du auf Streaming nie alles findest, was du eigentlich willst.
Ja, und das, was du dann haben musst, musst du irgendwie für teuer Geld irgendwie eine gebrauchte DVD
benutzen. Und zum Beispiel Gross Point Blank ist momentan nicht auf Netflix. Ich habe ihn nicht auf Prime gefunden, zumindest in der Schweiz. Auf Disney Plus sowieso nicht. Ja, ist einfach so, ja. Zum Glück habe ich noch eine DVD rumliegen, aber sonst hätte ich den Film, ich hätte bezahlen müssen für eine Rent bei Apple TV, und das finde ich einfach scheiße, ja. Ich finde das kacke.
Das geht doch nicht. Wir halten fest, hervorragender Geheimtipp aus den 90ern, guckt ihn euch an. Ist eine schwarzhumorige Sache, muss man auch mögen, aber wenn man mal wieder was anders sehen möchte, dann ist der Film auf jeden Fall genau das Richtige.
Absolut.
Und bevor wir uns jetzt in den wohlverdienten Feierabend, Samstagabend hier verabschieden, müssen wir noch kurz aufklären, was das denn für zwei Auftaktskiller gewesen sind, die sich in ein Mädel verknallt haben.
Ja, Sergej.
Du brauchst mehr Infos, ne?
Könnte jetzt ein Film sein, den ich vielleicht schon mal gesehen habe, den ich aber storytechnisch nicht mehr auf dem Radar habe, und ich brauche noch ein bisschen mehr Hilfe von dir.
Dann sage ich einfach mal, wir sprechen von einem asiatischen Film. Hongkong.
Ist es ein Jackie Chan Film?
Ausnahmsweise mal nicht.
Gott sei Dank. Dann nee, nichts gegen Jackie Chan, liebe Zuhörer. Ich mag ihn, aber Sergej hat was ganz Schlimmes gemacht. Geht ein paar Folgen zurück, dann hört ihr es. Er hat mich durch City Hunter und dieses andere Werk geschickt. Crime Story. Und das war nicht so ganz
mein Ding. Kommt so schlimmer als der letzte doch nicht.
Verstört.
Wenn du jetzt schon damit anfängst, ich wollte dir nicht erwähnen, wenn du schon damit anfängst, ich habe ja ein schlechtes Gewissen bekommen und dachte mir, Mensch, jetzt lässt er sich irgendwie andere große Klassiker entgehen sträubt sich ein bisschen davon, jetzt Empfehlungen wie Drunken Master 2 ernst zu nehmen. Und ich kann es ja verstehen, aber ganz ehrlich, weil nur um zu beschreiben, wie ich mich fühle, stell dir vor, du hast jemanden, der irgendwie Bruce Willis nicht so richtig mag, ist ja okay, und dann hat noch nie Stipp langsam gesehen, und dann sage ich ihm, guck dir Stipp langsam an und sagst, nee, ich mag nicht, ich habe neulich Hudson Hawk gesehen und den fand ich so doof, ich brauche erstmal Pause. So ungefähr fühle ich mich gerade.
Ganz ehrlich, Hudson Hawk ist auch saudoof, ich mag den nicht.
Ja, deswegen habe ich auch dieses Beispiel gewählt.
Ja, hast du eben falsch gemacht, Serge.
Hudson Hawk ist Bruce Willis' City Hunter.
Ja, das kann man sogar so sehen, ja, das finde ich sehr passend, ja. Nee, ich habe keine Ahnung, ich brauche weitere Hilfe, Sergej.
Ja, stimmt, wir waren beim Filmquiz. Hongkong, was haben wir noch gesagt?
Hongkong, okay. Ist es John Woo?
Nein, wir reden nicht von einem John Woo-Film.
Obwohl ich nicht genau wüsste, in welche Richtung es gehen würde bei John Woo.
Ja, auch ein bekannter, ziemlich bekannter Regisseur aus dem Hongkong-Filmraum.
Dann?
Der hat schon sich Namen gemacht.
Sui Hark oder Johnny To? Die beiden kenne ich jetzt gerade noch.
Johnny To, da sind wir auf dem richtigen Dampfer. Hast du schon mal Filme von ihm gesehen?
Ja, ich habe Filme von ihm gesehen. Und zwar habe ich gesehen The Mission mit Johnny To. Von Johnny To, sorry. Das war aber schon bald mal 20 Jahre her. In einem wunderbaren kleinen Basler Kino, das es leider nicht mehr gibt. Dann habe ich noch gesehen Vengeance mit Johnny Halliday. Und ich glaube noch den einen oder anderen von ihm, aber nicht mehr bewusst in Erinnerung. Deswegen glaube ich brauche jetzt die Auflösung.
Aber du hast mir jetzt Filme genannt, die ich wiederum nicht gesehen habe. Das ist ja auch wieder schön, wie wir uns da ergänzen. Nein, es geht um den Film aus dem Jahre 2001, Fulltime Killer.
Fulltime Killer.
Fulltime Killer mit Andy Lau in der Hauptrolle.
Na ja.
Ein Simon Yam hast du auch noch. Die kennst du ja wohl. Und ja, der Film, wie ich schon beschrieben habe, zwei Auftragskiller, die sich in eine Frau verlieben und sich so ein bisschen versuchen, gegenseitig auszustechen oder so miteinander konkurrieren. Und der Film hat sehr, sehr viele schöne Filmreferenzen auch. Es gibt eine Szene, die ganz stark an Leon der Profi erinnert, wo versucht wird, durch ein Zielfernrohr, wo ein bisschen das Scharfschützen ein bisschen erklärt wird. Das ist schön und ja, auf jeden Fall ein sehr interessantes Werk, sag ich mal. Es ist jetzt nicht so die große Actionbombe, es ist kein John Woo-Film, aber es ist so interessante Charakterstudie über zwei völlig unterschiedliche Persönlichkeiten, die letztlich aber doch demselben Beruf nachgehen.
Sehr schön. Sehr schön.
Kann man sich auf jeden Fall angucken.
Sehr schön, danke.
So. Fulltime-Killer. Und damit hätten wir jetzt, glaube ich, auch alles gesagt heutzutage, für heute.
Für heute haben wir, glaube ich, wirklich alles gesagt, denn, liebes Publikum, ihr habt keine Ahnung, was für Qualen wir durchleben mussten, um diese Episode auf die Beine zu stellen, denn wir haben die ganze Episode bereits besprochen und dann haben wir bemerkt, dass mein Mikrofon völlig im Arsch ist und ich eine ganz hässliche Verzerrung auf der Tonspur hatte. Also haben der Serge und ich gedacht, hey, wir haben gerade einen Bierintus. Wir machen es einfach nochmal.
Und wir haben sonst nichts zu tun.
Zu allen Göttern dieser Welt, dass diese Aufnahme jetzt funktioniert hat. Und ansonsten werde ich meinen Job als Podcaster für immer künden.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Dann, aber Corona macht es möglich. Wir hocken hier fest, können eh nichts anderes machen.
Wir labern einfach weiter, Sergej. Und wir schreiben weiter. Wir schreiben weiter im Liquid Love Film Forum. Das ist das Forum, auf dem actionfreunde.de eigentlich passiert. Ihr fragt euch, was actionfreunde.de ist. Das ist unser Mutterschiff. Da kommen wir her. Dieses Ding hat uns auf die Welt geschissen und zusammengeführt. Und jetzt machen wir zusammen Podcasts. Was für eine tolle Sache. Und schaut doch mal rein. Es ist die absolute Action-Seite überhaupt im deutschsprachigen Raum. Ganz ehrlich. Ihr werdet nichts Besseres finden. Und das meine ich wirklich ernst.
Amen.
Danke.
Bleibt damit nur noch zu sagen, dass ich der Sergej gewesen bin.
Ich der Dominik bleiben will. Wert
bin. Und wir verabschieden euch in einen hoffentlich noch schönen Arbeitstag, schönen Schlaf oder einen schönen Spaziergang mit der Freundin, was auch immer. Und oder ein.
Denkst du, die gehen jetzt podcasten, halten sich bei der Hand mit der Freundin und hören zu?
Ja. Nee, sie hören den Podcast und danach gehen sie spazieren. Weil sie,
okay, das ist besser, okay.
Ein bisschen Wind durch die Ohren brauchen.
Alles Keine klar. Ahnung.
Also ich sage Servus aus und ciao und bis bald.
Ciao.